offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der bereits eine lange und erfolgreiche Karriere im Fußballgeschäft hinter sich hat, noch lange nicht fertig ist und den es schließlich 2020 an die Grünwalder Straße 114 zog. Er spielte bei Vereinen wie dem 1. FC Kaiserslautern, dem VfB Stuttgart und dem Nachbarn aus Unterhaching und konnte dort neben der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewinnen. Heute stellt er den Löwen sein fußballerisches Fachwissen zur Verfügung und arbeitet als Chef-Scout in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Die Rede ist von Marco Haber. Mit Marco werden wir natürlich über seinen Werdegang zum Profi, angefangen bei unseren Freunden aus Kaiserslautern, über seinen 5-jährigen Ausflug nach Zypern und seine aktuellen Aufgaben bei den Löwen sprechen. Natürlich blicken wir auch noch gemeinsam auf den gestrigen starken Auftritt der Löwen gegen seinen Ex-Club. Aber das kann ich eh nochmal einsprechen. Nun starten wir rein und ich sage, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Marco Haber.
Servus, Jan. Freut mich.
Ich habe gehört, beziehungsweise du hast ja gerade schon im kleinen Vorgespräch so ein bisschen anklingen lassen, du hast dich ein bisschen über den Podcast informiert. Du wusstest, es ist das Wohnzimmergespräch, ein gemütliches Gespräch. Hast mir gleich einen Kaffee angeboten. Vielen Dank dafür. Dann weißt du wahrscheinlich auch, was die erste Frage ist. Es geht um den Menschen. Was für ein Mensch ist Marco Haber?
Ja, also informiert ist vielleicht zu viel gesagt. Natürlich habe ich mal in den einen oder anderen reingehört. Aber grundsätzlich bin ich so, dass ich das alles auf mich zukommen lasse und ich natürlich mitbekommen habe, dass es ein Wohnzimmergespräch ist oder so tituliert wird. Deswegen gerne auch eine gemütliche Atmosphäre, Wohlfühlatmosphäre hier bei uns und da gehört der Kaffee auch dazu. Erste Frage, glaube ich, ist immer, ja, was für ein Mensch ist Marco Haber? Die Antwort ist ein bisschen schwierig, selbst immer zu geben, ja, glaube ich, dass das andere besser beurteilen oder besser beurteilen sollten. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich ein offener Typ, der sich sehr identifiziert mit seinen Aufgaben, mit seinem Job, natürlich auch eine Wohlfühlatmosphäre braucht. Ich bin schon ein Harmoniemensch, der im Team arbeitet, absoluter Teamplayer und bin, glaube ich, ein Typ, mit dem man eigentlich auskommen muss. Also es ist schon schwierig, glaube ich, mit mir nicht klarzukommen.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen durch die Gespräche, die wir auch jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr immer mal wieder geführt haben. Wir haben jetzt nicht viele Schnittpunkte, Marketing, 1860 und eben du als Leiter Talent, Sichtung und Kaderplanung, so ist ja dein offizieller Titel. Aber gerade rund um den NLZ-Neubau oder die Sanierung haben wir natürlich schon das eine oder andere zu tun gehabt und das kann ich zumindest schon mal sehr bestätigen.
Okay.
Und Stichwort Wohlfühloase hilft natürlich sehr, dass alte Bekannte hier im NLZ der Löwen bei den die Bayerische Junglöwen mitwirken. Stichwort Manfred Paula.
Ja, klar, war Manfred Paula wesentlicher Teil, dass ich hierher gekommen bin. Der hat mich angerufen. Jetzt in der Phase, in der ich in München schon gelebt habe, aber noch ohne Engagement im Fußball war, nach meiner Zeit in Kaiserslautern. Und es ist immer natürlich auch Glückssache, dass genau das Profil dann auch gesucht wird, beziehungsweise dieser Aufgabenbereich auch besetzt werden muss neu und das hat einfach super gepasst. Wir haben uns unterhalten, Manfred kennt mich aus Kaiserslautern, da haben wir schon, glaube ich, ganz gut effektiv zusammengearbeitet und deswegen gab es da ein Gespräch und dann war relativ schnell klar, 60, die Löwen passen zu mir, ich passe hier rein, glaube ich, vom Typ her auch und der Aufgabenbereich ist sehr spannend und sehr herausfordernd und macht riesig Spaß hier. Also war der Schritt der richtige.
Und dass du auch gute Arbeit leistest, das hat man spätestens im Januar erfahren dürfen mit der Vertragsverlängerung.
Ja, danke schön. Das freut mich, dass das eben auch von den zuständigen Gremien dann auch so gesehen wird und so bewertet wird. Ich habe das auch im Vorgespräch gesagt, ich identifiziere mich immer mit den Aufgaben und mit dem Verein und versuche da alles. Das ist eben so meine Leidenschaft, die jungen Spieler auf den richtigen Weg zu bringen. Dafür tue ich alles, weil ich eben die Erfahrung ja selbst gemacht habe, genauso wie du, und weiß, was dazugehört, um irgendwo mal bei den Herren oben anzuklopfen. Und da gebe ich alles dafür und es macht unheimlich Spaß und es macht noch mehr Spaß, in einem funktionierenden, guten Team zu arbeiten. Und die Atmosphäre ist top, die Bedingungen sind nach wie vor sehr gut hier bei uns und deswegen macht es unheimlich Spaß und ich freue mich einfach jeden Tag, jede Woche hier in die Grünwalder Straße zu kommen.
Und dass du dich mit den Löwen identifizierst, das hast du ja auch schon mal mir versprochen, das kannst du dann auch bei dem ein oder anderen Löwen-Legendenspiel unter Beweis stellen, wenn ich dich dann anrufen darf, ja, denn gerade im Sommer sind einige Freundschaftsspiele geplant.
Wenn der Körper mitmacht, gerne, ja. Das ist das einzige Problem, dass ich ein bisschen lädiert bin, sozusagen, durch das, dass ich mich sehr auf diese Aufgaben hier konzentriere und leider nicht mehr so sportlich aktiv bin, regelmäßig, dass ich auch die Fitness besitze für ein Legendenspiel. Aber klar, ich bin ja ab und zu auch mal auf dem Platz beim Individualtraining und versuche mich ein bisschen zu bewegen. Deswegen werde ich mich da schon gewissenhaft vorbereiten.
Und natürlich gibt es ja bei uns auch einen ordentlichen Sportsgeist. Also auch wir Mitarbeiter gehen ja immer wieder mal mittags laufen. Da kann ich dich ja dann auch mal mitnehmen.
Ja, das war schon immer meine Lieblingsbeschäftigung. Danke.
Können wir gleich nochmal bei den Trainern sprechen, wer denn da der härteste war in deiner Laufbahn. Aber nochmal kurz zurück, du hast gerade gesagt, du hast schon in München gelebt, als Manfred Paula dich angerufen hat. Wie kam das dazu, dass du nach München gezogen bist?
Ja, das hat private Gründe dann gehabt. Die erstens war die Trennung in Kaiserslautern 2017. Natürlich auch überraschend, auch für Manfred Paula, der damals noch Leiter war im NLZ beim FCK. Und mit langem Hin und Her gab es halt diese schlechte Phase und dann gab es eben privat eben auch noch die Trennung. Durch meine Lebensgefährtin, meine Freundin, bin ich nach München gekommen und deswegen lebe ich seit nun 4 Jahren in München.
Coole Stadt. Hast du definitiv die richtige Wahl getroffen?
Ja, ich kannte sie ja schon ein bisschen oder ich kannte sie eigentlich schon ganz gut für über 2,5 Jahre in Haching, als ich da gespielt habe und habe zwar nie in der Stadt gewohnt, aber natürlich Nähe gehabt und die Stadt war mir schon bekannt.
Du hast dann gesagt, die Löwen und die bayerischen Junglöwen professionalisieren sich immer weiter. Ist dann deine Stelle auch neu geschaffen worden?
Ganz neu nicht. Es wurde ein bisschen umstrukturiert, was den Aufgabenbereich angeht und was die Unterstützung auch von Manfred Paula angeht. Es ist nicht die reine Chef-Scout-Rolle, so wie es vorher war. Wir haben übrigens auch sehr, sehr gute Leute, sehr gute Koordinatoren im Grundlagenaufbaubereich. Das heißt, ich kümmere mich schon vorwiegend um den Leistungsbereich. Das ist so eben mein Kerngebiet. Wenn die Schnittstelle von C-Junioren auf B-Junioren, wenn es eben von U15 in U16 geht und was eben das Heranführen in Herrenbereich angeht, das ist eben so der Aufgabenbereich, wo ich mich sehe und wo auch der Manfred Paula gesehen hat, dass das passt. Und dazu kommt noch auf dem Platz eben auch im Individualtraining dabei zu sein, beim LSK-Training regelmäßig die Jungs dann zu begleiten und zu trainieren. Das macht es aus, diese Stelle. Es ist weit gefächert, aber auch viel zu tun immer. Aber das macht Spaß und ist eine Herausforderung. Und deswegen mache ich das auch gerne. Und die sonstigen Aufgaben, klar, ist so, dass ich das schon ein bisschen als anderen Ansatz sehe. Nicht nur so, wenn man Chef-Scout hört, denkt man, ja, ist nur extern unterwegs und schaut sich alles an und Spieler von außerhalb zu holen. Ich bin sehr nah dran an den Mannschaften, an den eigenen Jungs. Das ist mir wichtig, an den eigenen Trainerteams und will so viele Spieler, also das ist unser aller Ziel, so viele Spieler wie möglich, eigene Spieler immer übernehmen, weiterbringen in die nächste Jahrgangsstufe, in die nächste Mannschaft und das ist das Hauptziel. Ja. Und natürlich muss dann ab und zu auch von außen noch eine Qualität zugefügt werden, aber ich bin schon sehr nah an den eigenen Jungs dran, das ist mir wichtig.
Ja, jetzt bist du schon auf die ein oder andere Aufgabe gegangen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil es ja, wie du gesagt hast, weniger das Reisen am Wochenende, Samstag, Freitag bis Sonntag fährst du über die Dörfer, über die Städte zu den Jugendspielen, sondern mehr halt tatsächlich hier die eigene Mannschaft ausbildest, die eigenen Spieler ausbildest, ist mehr strategisch, kann man sagen.
Ja, kann man so sagen. Also natürlich bin ich trotzdem unterwegs, aber dafür hat man auch ein Scouting-Team, die für ihre Bereiche dann zuständig sind. Und am Ende muss halt jemand entscheiden und den Hut aufhaben und das bin ich. Aber wie gesagt, wir besprechen alles gemeinsam im Team und sind immer ständig im Austausch mit den Trainern, mit den Koordinatoren, mit der Leitung hier im NLZ. Deswegen schaue ich schon sehr viel auf die eigenen. Das war auch gezwungenermaßen so am Anfang, weil ich bin, auch wenn ich die Stadt schon mal kannte, aber die Jugendspieler, den Verein, die Mannschaften, die Trainer kannte ich natürlich nicht. Und deswegen waren die ersten Monate sowieso immens wichtig, erstmal die eigenen Mannschaften kennenzulernen, die eigenen Spieler. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, weil es einfach interessant ist und spannend ist, wie die Wege so von einzelnen Spieler gehen und wohin es geht. Und deswegen bleibe ich auch dabei, ganz viel die eigenen Jungs zu beobachten und zu begleiten.
Jetzt kommt mal so eine ganz wilde Frage, die natürlich überhaupt nicht zu beantworten ist, zumindest nicht konkret, aber wie denkst du, ist es in der heutigen Zeit auch mit Fokus auf die steigende Konkurrenz, ist es heute schwieriger oder einfacher, Fußballprofi zu werden, als es vielleicht zu deiner Zeit war?
Man kann fast sagen, sowohl als auch. Also es ist natürlich gar nicht vergleichbar. Also erstens gab es zu meiner Zeit oder zu unserer Zeit keine NLZs, die Anforderungen, der Anspruch ist natürlich größer geworden, der Leistungsanspruch, ja, und wenn man so will, in Anführungszeichen Druck, den die Jungs schon im jungen Alter dann verspüren, mit Schule, mit vielen, mit teilweise langen Anfahrtswegen. Es ist schon eine Belastung. Die Belastung ist größer, weil es auch auf einem höheren Niveau jede Woche stattfindet. Früher gab es keine Jugendbundesliga, heute sind jedes Wochenende sind die Jungs gefordert, ja. Das ist, da gibt es kein Ausruhen, da gibt es keine Phase, wo man es mal so ein bisschen lockerer angehen lassen kann, sage ich mal. Und aber am Ende des Tages ist es so, dass die Spieler sich durchsetzen, die gleichen Werte, die gleichen Einstellungen, den gleichen Willen aufbringen, wie wir damals auch. Ja, weil das ist entscheidend, ob man die Einstellung dazu hat, sich durchbeißen zu wollen, diesen letzten Punch, wie wir so schön sagen, zu haben und sich eben Schritt für Schritt weiterentwickeln, ja, besser werden wollen, ja, und dieses ganze Opfer, was sie auf sich nehmen, auch mitzutragen und durch diese harte Zeit der Lehre, so wie das ja halt eben auch ist, durch diese Lehre eben durchgehen und sich dann durchsetzen, widerstandsfähig zu sein, das ist entscheidend. Und dann sind das die Spieler, die auch oben anklopfen zumindest und die Chance haben, Profi zu werden.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja,
das wolltest du gerade sagen.
Genau, so ist es eben auch. Und deswegen ist das, das werde ich auch in jedem Gespräch sagen mit Eltern und Spielern, dass das die Zeit ist, wo man eben immer noch investieren muss. In allen Bereichen. Ja, ob es jetzt diese Zeit ist, die man opfert, das auch finanziell, ja, ist ja auch für viele Familien nicht so einfach. Das Ganze fahren und bringen und organisieren, weiß ich alles, habe ich alles selbst durchgemacht. Ich weiß, was das bedeutet und auch, dass es nicht einfach ist für viele. Aber so ist es eben. Wenn man das machen will und wenn man sieht, was man hier für Möglichkeiten hat, was man für eine Ausbildung bekommt, in welcher Atmosphäre, dann glaube ich, dann sind wir alle auf dem richtigen Weg, auf dem gemeinsamen Weg und haben Vertrauen zueinander und das ist das Wichtigste. Und die Jungs sollen weiter Freude haben, Spaß haben. Das steht an allererster Stelle. Weil wenn einer unzufrieden ist und jede Woche Bauchschmerzen hat, wenn er hierher fährt ins Training, dann muss man sich immer zusammensetzen und überlegen, was Sinn macht.
Jetzt hast du gerade ganz, ganz viele Punkte aufgezählt, die man jetzt alle mal so unter diesem Sammelbegriff Charakter, Einstellung zusammenfassen kann. Was du gar nicht erwähnt hast, ist irgendwo so die fußballerische Qualität. Und passend dazu sehe ich gerade auf deinem Schreibtisch hier auch ein Buch mit dem Titel »Warum Talent gnadenlos überschätzt wird«. Kann man Talent oder kann man diese fußballerische Qualität dann eher lernen als den Charakter? Oder wie ist da deine Einstellung dazu?
Ja, das glaube ich schon. Das ist richtig, dass man, das Talent gehört natürlich dazu. Also bei allem, was Mentalität, der Überbegriff Mentalität angeht, müssen die Spieler hier auch natürlich eine gewisse fußballerische Qualität mitbringen und sich auch dahingehend weiterentwickeln. Aber das ist natürlich eher im Training zu vermitteln und auszubauen und zu verbessern, wie die Einstellung, wie die Mentalität, der Charakter. Der Charakter wird schon gerade bei den Jungs in dem Alter, in dem sie mehr oder weniger unter meine Hände kommen im Leistungsbereich, ist ja schon geprägt, ist fast schon abgeschlossen. Ja. Wir können nur einwirken, was das Sportliche angeht, was da wichtig ist, was man da für eine Einstellung hat, aber Charakter ist Erziehung, ja, ist Kultur, Mentalität und da wird natürlich das meiste, denke ich, oder der größte Teil von zu Hause mitgegeben. Wie einer aufwächst, was einer für eine Familie hat, was vorgelebt wird und deshalb, klar, Talent haben viele, ich habe das selbst erlebt, das mit vielen Talenten zusammengespielt, die am Ende aber doch nicht irgendwo den Durchbruch geschafft haben, weil dann doch das dazu kommt, was so zwischen den Ohren sich abspielt.
Ja, das hast du gut gesagt. Jetzt hast du auch gesagt, dass du eher für den Leistungsbereich zuständig bist, also alles, was dann so ab C-Jugend aufwärts, U17, U19 dann ist. Erklär uns doch mal oder nimm uns mal kurz mit, wie sind denn die Bayerische Junglöwen aufgebaut? Also tatsächlich, ich glaube, die erste Mannschaft ist die U8.
U9. Ja, Förderkader, dann U9. Und der Grundlagenbereich ist eben vom Förderkader bis zur U11. Schnittstelle ist dann die U12 bis U15, der Aufbaubereich. Und ab U16 aufwärts ist der Leistungsbereich. Das ist so die klassische Aufteilung. Für jeden Bereich gibt es einen Koordinator. Wir haben im Grundlagenbereich den Ludwig Schneider, im Aufbaubereich den Dominik Strauch, die schon lange im Verein sind, die absoluten Experten sind in ihren Altersbereichen und mit denen es wirklich unheimlich viel Spaß macht und sehr gute Zusammenarbeit ist, sehr guter Austausch. Deswegen gibt es auch da von mir eine Verantwortung, die Verantwortung wird weitergereicht an die Koordinatoren für ihren Bereich. Das machen sie absolut top, selbstständig. Da habe ich überhaupt keine Aktien da irgendwie einzuwirken oder so, weil sie einfach da Experten sind. Und ich für meinen Leistungsbereich eben dann eher der Entscheider bin. Aber die Verantwortung wird weiter übertragen und das können die selbstständig alles regeln in ihren Bereichen und das ist absolut top.
Dann stelle ich mir vor, dass der Grundlagenbereich eher die technischen Grundlagen und die auch die körperlichen, auch läuferischen Grundlagen dann ausbildet. Der Förderbereich dann der Aufbaubereich dann wahrscheinlich schon eher so in die Richtung dann auch taktische Disziplinen oder ab wann oder unter welcher Rubrik gibt es sozusagen welche sportlichen Skills, Fähigkeiten, die man dann erlernt?
Da wäre es jetzt interessant, die Koordinatoren hier dazu zu nehmen, aber allgemein kann man sagen, natürlich im Grundlagenbereich ist viel spielerischer. Es wird natürlich in einer kleineren Mannschaft, was von der Anzahl angeht, was Feldgröße angeht, gespielt. Da geht es um Bewegungstalent, ja, technische Fähigkeiten. Aber es ist für uns die Basis. Es ist ein unheimlich wichtiger Bereich nach wie vor, weil wir hören von anderen Vereinen, von vielen Vereinen, dass man den Grundlagenbereich mehr oder weniger abschafft und erst ab der U10, U11 beginnt im NLZ. Ich glaube, dass auch so, wie ich die Meinung von unseren Koordinatoren vertrete oder von allen Mitarbeitern und Trainern hier, dass der Grundlagenbereich speziell für Vereine wie 60 unheimlich wichtig ist. Ja, da wird die Basis gelegt, da werden auch die Jungs mehr oder weniger gebunden an den Verein durch die Beziehung, die man dann aufbaut, durch diese Identifikation. Und wir merken ja selbst, dass die Jungs es auch wollen. Die kleinen Jungs, die wollen hier spielen, die wollen auf diesem Niveau auch trainieren und trainiert werden und diese Vergleiche haben, diesen Wettkampf haben. Das ist eben das Wichtige. Wenn wir zwingen ja keinen dazu, hierher zu kommen in dem Alter und werden auch keine Spieler in diesem Alter holen aus, was weiß ich, 100 Kilometer Entfernung, 80 Kilometer Entfernung, sondern das sind alles Kinder, Familien, die eben einen Bezug zu den Löwen haben und dann sollte man die auch ausbilden und denen die Möglichkeit geben, hier zu spielen und sich weiterzuentwickeln und selbst das in diesem jungen Alter. Und das ist ein wichtiger Bereich für uns und die Erfahrung ist eben so und die Fakten sind auch so, dass wir jetzt in diesen älteren Jahrgängen unheimlich viele Spieler haben, die schon im Förderkader bzw. in der U9, U10 bei den Löwen angefangen haben. Also es zeigt ja auch, wie hoch die Verweildauer oder die Lebensdauer von so einem jungen Spieler im NLZ ist bei uns, bei den jungen Löwen. Und die Identifikation und dass das hier so was zusammengewachsen ist, also von dem her werden wir immer das weiter so handhaben und so betreiben, dass wir den Grundlagenbereich für sehr, sehr wichtig erachten und den auch mit den besten Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, unterstützen.
Eine sehr, sehr hohe Durchlässigkeit. Das ist auch so das Credo von Manfred Paula, wenn er irgendwie zu Interviews gebeten wird. Das ist schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 18 NLZ-Talente oder 18 Spieler im Profikader von Michael Köllner, die die Bayerische Junglöwen eben aus dem NLZ in die Profimannschaft kamen. Ich glaube, dieses Jahr sind es immer noch 15, die jetzt regelmäßig auch zum Einsatz kommen und man muss ja tatsächlich fast wöchentlich irgendwie wieder das updaten, denn gerade, ich glaube, letztes Wochenende mit Leandro Morgalla wieder ein großes Talent zu seinem Profidebüt gekommen, auch gestern gegen den 1. FC Kaiserslautern wieder im Einsatz gewesen. Da kommt immer wieder was nach, das ist wirklich beeindruckend.
Genau, das kann ja auch nur das Ziel sein und unsere Aufgabe, dass immer mal wieder ein Spieler den Sprung schafft. Das sollte das Ziel sein, weil wir reden dann vom Profifußball und bei 60 wissen wir auch, dass es alles ein bisschen eingeschränkt oder beschränkt ist, was finanzielle Möglichkeiten angeht. Deshalb geht ja nur der Weg über Talente zu fördern, eigene Talente zu fördern und dann jetzt hatten wir gerade kurz Besuch, aber ja, gemerkt, dass wir im Gespräch sind. Und dann eben über Transfererlöse sich finanziell wieder ein bisschen besser darzustellen. Aber die Aufgabe von uns ist eben, dass wir viele Jungs versuchen, da reinzubringen in den Profikader oder in den Profifußball. Es ist ja nicht zwingend immer so, dass man direkt beim eigenen Verein in die erste Mannschaft kommt. Manche gehen auch noch den Umweg. Es sind ja auch jetzt aktuell Spieler, die auch zwischendurch mal woanders waren, aber jetzt eben wieder zurückgekommen sind, weil sie eben auch ein ganz gutes Gefühl haben, wie es hier abgeht und wie es hier abläuft im Verein. Und das wollen wir den jungen Spielern natürlich auch immer mitgeben, dass die, dass diese Identifikation, dass diese Leidenschaft für die Löwen weiter da ist und sie am liebsten da einen Kilometer weiter im Grünwalder Stadion vor den verrückten Fans einlaufen können. Das ist das Ziel.
Definitiv, ja. Und dass du ja auch gesagt hast, Stichwort Konkurrenz auch mit anderen Nachwuchsleistungszentren, da ist natürlich eine gute Infrastruktur essentiell. Und da haben wir im letzten halben, dreiviertel Jahr extrem dran gebastelt, kann man fast sagen, mit einer Wahnsinnsunterstützung von mindestens 30 Löwenpartnern und Subpartnern. Und wirklich, die Löwenfamilie hat da extrem gut zusammengehalten. Und in einem ersten Schritt, das muss man immer betonen, das Untergeschoss des Internatgebäudes saniert. Das war extrem wichtig, oder?
Ja, super wichtig. Und wir sind auch sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung, wo es anders gar nicht möglich gewesen wäre, muss man ja ganz klar sagen, dass es einfach ohne diese Unterstützung der Partner, der Unternehmer für 60, der ganzen Sponsoren überhaupt nicht denkbar gewesen wäre, das jetzt in diesem Zeitraum auch zu schaffen und in der Art und Weise und wie sich das verändert hat, ist natürlich toll zu sehen. Ich glaube, dass jedem dann auch ein bisschen das Herz aufgeht, den Trainern, den Spielern, dass man wieder in vernünftigen Kabinen, Gängen sich aufhalten kann, alles sauber ist, alles neu gemacht, neu gestrichen in 60er Farben und Logos und ja, macht natürlich schon viel aus, dass man hier auch vernünftige Bedingungen hat, weil durch 3 Wasserschäden in 5 Jahren hat das Gebäude schon gelitten und es war höchste Zeit.
Den Bau bzw. die Sanierung kann man demnächst dann auch auf unseren digitalen Kanälen nachverfolgen, rückverfolgen. Es gibt auch noch eine kleine Videodoku in den nächsten Wochen. Also von daher auch für die Löwenfans, da hat sich einiges getan und wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir sind sehr, sehr gut vorangeschritten im letzten Dreivierteljahr. Dank, wie gesagt, aller Partner, Unternehmer für 60, die da ja wirklich Wahnsinnsarbeit geleistet haben. Und gerade letzte Woche hatten wir mit Christian Diehl auch einen der Handwerker dabei, auch im Podcast, der darüber schon gesprochen hat. Also von daher, ein Mammutprojekt ist da sehr, sehr weit vorangeschritten und wir freuen uns, wenn es dann 100%ig fertig ist. Aber auf jeden Fall, ich kann schon sagen, Meilenstein für die Jugendarbeit der Löwen.
Ja, es ist einfach ja, für die Weiterentwicklung trotzdem gut. Man kann immer sagen, was richtig ist, wichtig, was auf dem Platz passiert, was da draußen auf dem Rasen passiert, die Ausbildung, aber die Rahmenbedingungen müssen schon irgendwo auch stimmen und gibt auch eine gewisse Zufriedenheit, Wohlfühlen, Spaß bei der ganzen Arbeit, bei dem ganzen Invest, was die Jungs hier betreiben. Da ist es schon wichtig, dass halt auch diese Sachen einfach in Ordnung sind. Wir haben ja immer noch keine goldenen Wasserhähne oder sonst irgendwas oder speziell super ausgestattete Kabinen. Bei uns ist einfach realistischer, purer Fußball. Ja? Und das aber zu vernünftigen Bedingungen und genug Platz. Deshalb ist es wichtig, dass die Jungs da auch in der Hinsicht gut betreut und gut ausgebildet werden.
Wie war das bei dir in deiner Jugend? Kannst du dich noch zurückerinnern? Da gab es in Sicherheit auch keine goldenen Wasserhähne in Frankenthal oder auch dann eben in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern.
Nee, mit Sicherheit nicht. Also da war, auch wenn ich an Kabinen denke, noch zurückdenke, dann ja, da bist du auch mit mehreren Mannschaften auch in einer Kabine gewesen. Es gab noch keinen, wie gesagt, noch kein NLZ. Da war ein kleines Gebäude mit 2-3 Kabinen am Trainingsplatz, neben dem Stadion auf dem Betze und auf Hartplatz, also Asche, auch noch lange gespielt und trainiert, auch noch in der mit den B-Junioren, mit Toren, die kein Netz hatten, sondern so Maschendrahtzaun, wenn du das mal erlebt hast, dass wenn du da reingefeuert hast in das Tor, ist der Ball mit der gleichen Geschwindigkeit wieder zurückgekommen. Also das war schon, ja, waren andere Bedingungen. Aber so sind wir da aufgewachsen, so wurden wir auch dann trainiert und wurden uns die ganzen Werte mit auf den Weg gegeben. Ich hatte zu der damaligen Zeit als harter Hund oder als Schleifer bekannter Jugendtrainer Ernst Diehl, der in seiner aktiven Zeit ja auch Profi in Kaiserslautern war und ein knallharter, eisenharter Verteidiger in den 70er Jahren in Lautern. Glaube ich, da weiß jeder, vor allem die Bayern, was es heißt, wenn man auf dem Betzenberg fährt, da tut es halt weh. Und Ernst Diehl war ein Teil davon. Und er hat die Jungs und speziell auch bei mir, er hat uns einfach vorbereitet auf das, was kommt, wenn man es schaffen will. Und es war eine harte Schule, aber ich bin unheimlich dankbar für die Zeit und war einer meiner wichtigsten Trainer in meiner ganzen Karriere dann.
Man erzählt sich, dass du über den Vater eines Schulfreundes zu den Lauterern gekommen bist.
Ja, das. Ich bin ja schon von meinem Dorf früh in der D-Jugend nach Frankenthal gegangen. Das kam dann über Kreisauswahlmaßnahmen mal und dann VfR Frankenthal war damals bei uns in der Gegend schon auch ein sehr renommierter Verein, der eine gute Jugendarbeit hatte und da habe ich da gespielt und habe natürlich in meiner Schule Schulkameraden gehabt, die aus der Lauterer Ecke kamen. Und einer davon war Torwart. Mit dem habe ich in der Schülermannschaft zusammengespielt. Und der Vater von diesem Jungen hat dann eben öfter mal bei uns bei der Schulmannschaft zugeschaut, wenn wir Spiele hatten. Und das hat er dann dem Trainer in Lautern gesteckt und hat gesagt, da läuft einer rum in der Schule von meinem Sohn, den sollten wir holen. Und dann kam es zum Treffen, zum Gespräch und ich bin Pfälzer und aus meiner Region, da gab es damals auch nur den FCK und da war ich natürlich als kleiner Bub schwer begeistert und euphorisch und habe sofort gesagt, ja, das will ich machen und bin natürlich auch sehr dankbar meinen Eltern, dass die das unterstützt haben und mich dann nach Kaiserslautern immer gefahren haben.
Für die, die nicht wissen, wie weit die Entfernung ist, die nur bis zur Weißwurstgrenze schauen, wie kann man das einschätzen, Frankenthal, Lautern?
Ja, ich bin in einem kleinen Dorf dazwischen aufgewachsen, in Kindenheim, das ist an der Weinstraße und wir hatten eben so 45 Kilometer einfach hinten durch den Wald gegangen sind meistens und deswegen. Das ist noch überschaubar, aber man muss da eben bis ganz auf dem Betze hoch durch die Stadt noch und für die damalige Zeit, da gab es eben keine Verträge oder Fahrtkostenerstattung oder sonst irgendwas. Das war Investition, das war identifizieren mit der ganzen Geschichte, denn die Jungs, die Buben, quasi unterstützen und den Traum weiterleben und das Ziel verfolgen, so gut ausgebildet zu werden wie möglich. Und da bin ich dann dankbar, dass es meine Eltern und dann später eben meine Mutter auch gemacht hat und alles auf sich genommen hat.
Du hast gerade ja schon von Investitionen, zeitlich aber finanziell gesprochen, die man halt einfach auf sich nehmen muss, die sich dann aber im Oktober 89 rentiert haben, spätestens dann 91 mit dem deutschen Meisterschaftstitel
im FCK. In dem Sinne, wenn man das so sehen will, und kann man sagen, ja, hat sich gelohnt, diese ganzen Opfer, die man in seiner Jugendzeit bringt. Ich meine, klar bin ich nicht so aufgewachsen wie meine Freunde damals und Schulkameraden und alle drumherum, gerade auf dem Dorf, wenn dann am Wochenende Partys anstehen oder Geburtstage sind, dann ist man eben, wenn man mal da ist, wenn man überhaupt dahin geht, aber der Erste, der wieder weg ist, weil um 10 Uhr, 10:30 spätestens stand meine Mutter vor der Tür und hat gehupt, ja, hier, komm nach Hause, morgen früh ist Abfahrt nach Kaiserslautern oder Training oder am nächsten Tag Spiel. Deswegen waren dann solche normalen Dinge für Jugendliche bei mir eben sehr, sehr reduziert, sage ich mal. Und dieses Opfer und diese Zeit, die man da investiert, hat sich am Ende natürlich dann gelohnt mit dem Verlauf der Karriere, oder wenn man den ersten Profivertrag unterschreibt, ist ja trotzdem noch nichts entschieden. Ja. Man kann reinkommen, aber dann da zu bleiben, das ist das Entscheidende, das ist das Schwierige.
Absolut, und das hast du ja direkt auch gemerkt. Du hast am 14. Oktober 89 gegen Bayer 04 Leverkusen das erste Mal über 90 Minuten gespielt. Das war dein Bundesliga-Debüt. Dann, glaube ich, 3 Spiele danach auch noch im Einsatz gewesen. Dann auf einmal 10 Monate gar nichts, gar kein Einsatz. Warum?
Ja, weil ich noch A-Jugendspieler war. Ganz einfach. Nein, ich war noch U19-Spieler und bin damals schon im Profikader aufgenommen worden, im Training. Das war noch zu Zeiten von Gerd Rockensack, der war Cheftrainer. Und es war natürlich auch noch, ich sag mal, ganz banal ein beschissenes Jahr für Lautern, weil wir gegen den Abstieg gespielt haben. Und ich natürlich reingerutscht bin, weil es auch personell da ein bisschen Probleme gab. Aber ich habe das, habe das geschafft, als A-Jugendspieler dann im Profikader dann auch in der Saison teilweise dabei zu sein und auch Einsätze zu kriegen, aber dann wieder auf die Spiele in der U19 konzentriert, weil wir auch damals uns für deutsche Meisterschaft qualifiziert haben und so weiter. Da wurde ich natürlich dann da auch eingesetzt, plus diese Probleme, die wir hatten bei den Profis gegen den Abstieg, Abstiegssorgen, Trainerwechsel. Ja, dann kam Kalli Feldkamp und da war natürlich dann klar, dass er mich in so einer Phase keinen so einen Jungspund da jetzt reinsetzt und diesem ganzen Druck und dieser ganzen Verantwortung da aussetzt. Wurde dann natürlich auf die Erfahrenen gesetzt und es ging ja auch gut. Ja, zum Glück den Abstieg abgewendet plus Einzug ins Pokalfinale und Pokalsieger geworden. Ich war dann immer dabei, oder ich durfte dann dabei sein, aber hatte dann eben keine Einsätze mehr. Und die kamen dann in meiner ersten richtigen Saison als Profi nach der Jugendzeit.
Aber du hast ja gerade gesagt, man muss dranbleiben, man muss sich durchbeißen. Es gibt Höhen und Tiefen. Und da war vielleicht gleich mal nach dem ersten euphorischen Höhepunkt dann gleich mal wieder das Erden.
Genau. Ja, das ist
und das Weiterarbeiten.
Wichtig. Genau, ist wichtig, weil es war gerade in der Phase, so erstens war ich noch Jugendspieler, dann war ich natürlich total begeistert und euphorisch, dass ich die Chance hatte, dann zu spielen. Aber ich hatte nie irgendwie gleich den Anspruch, jetzt bin ich dabei, jetzt muss ich immer spielen oder muss immer dabei sein. Es war mir völlig klar, dass ich ganz normal noch meine Heimat bei der U19 in Kaiserslautern hatte und einfach dankbar war und froh war, dass ich dabei sein durfte. Plus diese Zeit dann, als ich von der Jugend zu den Profis dann offiziell kam, habe ich auch in der Anfangszeit der Saison, in den ersten Wochen, auch noch ein paar Einsätze in der zweiten Mannschaft gespielt in Kaiserslautern. Und eben dann da anscheinend so gut gespielt oder mich so verhalten und so aufgetreten, dass ich dann relativ schnell meine Chance auch bei den Profis in der Bundesliga bekommen habe. Und ja, am Ende wissen wir alle, war es das Meisterjahr und für mich ja, ein absoluter Höhepunkt.
Jetzt hat der 1. FC Kaiserslautern gestern gegen die Löwen gespielt. Was sagst du zum Spiel?
Ja, erstmal Glückwunsch an die Löwen, dass sie die 3 Punkte hier behalten haben. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe vor dem Spiel, wurde ich ja auch gefragt, was denkst du? Und da habe ich gesagt, ja, wenn es ein Unentschieden wird, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein. Aber mit dem Spielverlauf war es für mich absolut verdient, der Sieg. Lautern war für mich etwas zu passiv. Ja, da hätte ich eigentlich mehr erwartet, auch mit dem Selbstverständnis, mit dem sie eigentlich spielen sollten jetzt, mit nach diesem Lauf, nach dieser Serie und der Ausgangssituation hatte ich da schon mehr oder aktivere Lauterer erwartet. Aber wir haben es auch gut gemacht. Die Löwen haben sehr gut im Kollektiv gearbeitet und das über 90 Minuten auch durchgehalten und am Ende auch verdient gewonnen.
Und wer weiß, was aus diesem Sieg, aus dem Selbstvertrauen des Sieges da noch entstehen kann. Marco, ich würde sagen, wir machen Halbzeit. Vielen Dank für die erste Halbzeit mit dir in einem sehr, sehr interessanten Talk. Und ich würde sagen, wir machen nächste Woche direkt weiter mit Halbzeit 2. Wenn wir, du hast gerade deinen Meistertitel schon angesprochen, ab 91 noch ein bisschen durch deine Karriere gehen und dann ja tatsächlich den Löwenfans ein bisschen erklären, wie man deutscher Meister wird, wie man DFB-Pokalsieger wird, was das Europapokalfinale der Pokalsieger auf sich hat, gibt es ja nicht mehr. Ja. Und natürlich ganz, ganz spannend auch 5 Jahre Zypern. Darüber sprechen wir nächste Woche mit dir.
Okay, dann gehen wir jetzt in die Halbzeitpause, nehmen ein ISO-Getränk oder einen Tee. Wir sehen uns zur zweiten Halbzeit wieder. Danke dir.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.